Als Jesus danach weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Zolleinnehmer sitzen. Ein Mann namens Levi. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf, ließ alles zurück und folgte Jesus. Levi gab Jesus zu Ehren in seinem Haus ein großes Fest. Zusammen mit Jesus und seinen Jüngern nahmen zahlreiche Zollannehmer und andere Leute von zweifelhaftem Ruf an dem Essen teil. Die Pharisäer und ihre Anhänger unter den Schriftgelehrten waren darüber empört und stellten die Jünger zur Rede. Wie könnt ihr nur zusammen mit Zollannehmern und Sündern essen und trinken, sagten sie. Jesus selbst gab ihnen die Antwort. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Wer schon länger in eine Kirche geht oder vielleicht sogar auch den Kindergottesdienst schon besucht hat, der hat diese Geschichte vermutlich schon mal gehört. Und man denkt eigentlich auch relativ schnell, auch okay, dass man weiß auch, worum es geht und der Punkt ist irgendwie auch klar. Trotzdem, glaube ich, ist es gut, wenn wir da heute auch nochmal drin stehen bleiben. Und vielleicht werde ich auch heute so ein bisschen mehr Hintergrundsachen dazu sagen, wo du vielleicht auch denkst, Moment, bin ich jetzt hier in der Schule oder was? Jetzt erzählt er mir einfach nur so ein bisschen geschichtliche Hintergründe. Und doch kann das ja auch manchmal helfen, wenn man etwas lernen kann. Wir haben ja verschiedene Leute, wir haben Jesus, wir haben ja seine Jünger, wir haben die Zöllner und wir haben die Leute, die es mit ihnen hielten und wir haben die Gruppe der Pharisäer und der Schriftgelehrten. Und man guckt ja meistens in dem Text, okay, wo finde ich mich wieder, wo bin ich dabei? Und wenn ich so das lese, dann sehe ich mich bei den Jüngern. Und vielleicht siehst du dich auch woanders, aber ich möchte gerne mal was über die Rolle der Pharisäer sagen. Wer sind die Pharisäer? Und man stellt sich ja manchmal vor, das sind halt die totalen Spießer. Das sind die Leute, die alles irgendwie viel zu eng sehen, die superkritischen, die komische Hüte tragen und in Jesus-Filmen immer mit merkwürdigen Uniformen da auftreten. Was sind das für komische Leute? Aber ich möchte mal sagen, dass das eigentlich gute Leute waren. Richtig gute Leute. Im Jahre 300 vor Christus, da war die Ausbreitung des griechischen Weltreiches. Alexander der Große, kennt ihr vielleicht noch aus dem Geschichtsunterricht, hatte so einen Großteil der damalig bekannten Welt und auch darüber hinaus erobert, unter anderem halt auch Israel, und hatte angefangen, die Völker nicht nur zu unterwerfen, sondern auch zu kultivieren. Und er hatte griechische Sprache, griechische Denkweisen, griechische Philosophie hat sich überall in seinem Weltreich ausgebreitet und so auch in Israel. Plötzlich gab's da Theater, auch Sport, griechische Redewendungen, griechische Weltansicht. Und immer mehr Juden haben gesagt, hey Mann, das Alte hier, Tora, 10 Gebote, so, das ist alles Schnee von gestern. Wir sind jetzt griechisch. Das ist modern. Das ist der neueste Schrei. Und man könnte sich so vorstellen, so wie das jetzt vielleicht so ein bisschen das Amerikanische, auch die Welt doch ziemlich geprägt hat, zumindest die westliche Welt, was jetzt so Filme angeht, was Musik angeht, war das vielleicht bei den Griechen noch stärker. Weil die Amerikaner, die haben uns ja jetzt nicht hier militärisch noch irgendwie, setzen die uns hier tagtäglich unter Druck, sondern die waren ja auch militärisch vor Ort und haben hier das mit auch eiserner Faust auch regiert. Also das Griechische war das, die Leitkultur. Und es hat immer mehr die Sache untergraben, 10 Gebote, all das, und es hat sich so gewandelt. Und dann gab es eine Gruppe von Leuten, die haben gesagt, Moment, wir sind das Volk Gottes. Wir wollen nicht irgendwie wieder hier davon abkommen. Wir wollen nicht wieder alles über den Haufen werfen. Wir wollen nicht wieder, so wie 600 Jahre zuvor, das alles über den Haufen werfen. Und plötzlich finden wir uns in Babylonien in der Gefangenschaft wieder. Wir wollen das nicht mehr. Wir wollen das auf die Tora, die 10 Gebote, auf eine ganz hohe Säule stellen. Das soll unser Maßstab sein. Nein, wir lehnen das ganze Griechische ab. Wir sind Juden. Wir haben unsere Traditionen. Wir folgen dem nach. Und sie haben das richtig wieder betont und haben ganz viele Sachen verändert. Sie haben zum Beispiel Ortsgemeinden gegründet. Bis dahin gab es eigentlich eher so den Tempelgottesdienst in Jerusalem. Jetzt gab es plötzlich in jedem Ort Synagogen und Gottesdienste. Man könnte sie vergleichen mit so einer 300 Jahre alten Freikirche. Sie haben das Gesetz bewahrt und sie hatten eine ein gutes Bild von ihrer Ansicht, wie sie das Ganze gesehen haben. Sie haben das verglichen mit einem schön bepflanzten Blumenbeet, die 10 Gebote, und haben gesagt, diesem Blumenbeet ist das, da gibt es ja Leute, die sagen, oh, das ist aber schön, und laufen trotzdem so über die Ecke über so ein paar Blumen drüber und treten die platt. Und die haben gesagt, das soll nicht sein. So wollen wir nicht sein. Es gibt auch Christen, die so sind, die sagen, ah, das sind die 10 Gebote. Ach, aber so einmal quer, so 2, 3 Blumen kann ich einmal platt treten. So ein bisschen drüber latschen ist ja nicht so schlimm. Und sie haben gesagt, nein, das soll heilig sein. Wir sollen reine Leute sein. Wir sollen uns daran halten. Und wir machen um dieses Beet einen großen Zaun drum, damit da keiner drüber läuft. Und so kam es, dass sie immer mehr auslegende Gesetze gemacht haben dazu. Sie haben gesagt, am Sabbat soll man nicht arbeiten, da soll man sich ausruhen. Das steht in der Bibel. Aber sie haben gesagt, wir sagen noch, man soll noch nicht mal ein Werkzeug nur anfassen. Wir wollen rein sein. Es war eine Heiligkeitsbewegung, es war eine Reinheitsbewegung. Eigentlich richtig cool. Und das Irre eigentlich ist, dass Jesus ihnen sogar auch ziemlich recht gibt. Er sagt an einer Stelle zu seinen Leuten, alles, was sie euch sagen, alles, was sie euch lehren, das tut. Aber richtet euch nicht nach ihrem Vorbild. Jesus kritisiert die Pharisäer in vielerlei Hinsicht auch für ihre Lehre. Aber bei vielen Dingen, bei dem Grundanliegen, gibt er ihnen vollkommen recht. Aber er kritisiert ihr Handeln. Er sagt ihr, das, was ihr dort von den Leuten verlangt, das tut ihr selber nicht. Und so, bei Jesus zu der Zeit haben wir so eine Situation, dass es so ein bisschen wie so eine Kirchenlandschaft in Jerusalem gibt. Da gibt es die Pharisäer, also in ganz Israel gibt. Da gibt es die Sadduzäer, von denen wir lesen. Da gibt es die Herodianer. Dann gibt es auch noch die Essener. Die stehen zwar nicht in der Bibel, aber wir wissen trotzdem, dass es sie gab. Und die Pharisäer kommen im Neuen Testament immer und immer wieder vor. Die begegnen uns auf, keine Ahnung, jeder 5. Seite kommen die irgendwo mit dazu. Und warum kommen die zu? Weil die sich für Jesus interessieren. Die kommen zu seinen Veranstaltungen. Die hören sich das an. Die sind begeistert. Die diskutieren viel mit ihm. Und die glauben, Jesus ist doch eigentlich einer von uns. Weil das Anliegen, das teilt er doch auch. Von Heiligkeit, von Reinheit. Jesus macht in der Bergpredigt an so vielen Stellen klar, in den 10 Geboten steht das und das. Ich sage euch, es geht eigentlich um viel, viel mehr. Jesus teilt das Anliegen, heilig zu leben, rein zu leben, total. Und deswegen denken die Pharisäer, er ist doch einer von uns. Und sie beschäftigen sich mit ihm, sie setzen sich mit ihm auseinander. Klar, da gibt es manches Streitgespräch, aber die Pharisäer, das sind eigentlich die Guten. Das sind die Guten, das sind gute Leute. Und vielleicht bist du jetzt ein bisschen irritiert, dass du hier heute Morgen bist und jetzt wird hier so ein Loblied auf die Pharisäer gesprochen. Aber ich glaube, dass das wichtig ist, das mal so zu sehen. Das sind eigentlich das lebendigste Gläubigentum, was es in der Zeit gab. Und dann möchte ich was zu den Zöllnern sagen. Ja, wer sind die Zöllner? Die Zöllner sind die, die eine Zollstelle ersteigert haben. Die Römer, die waren zur Zeit von Jesus, waren die Besatzungsmacht. Die waren wesentlich schlimmer als die Griechen, haben das Volk viel, viel mehr unterdrückt und die haben das relativ geschickt gemacht. Die haben das nicht selber gemacht, sondern die haben die Drecksarbeit von anderen Leuten machen lassen. Die haben Zollstellen versteigert, wie bei eBay, und haben gesagt, wer am meisten bietet, der kriegt die Stelle. Und dann haben die sich sozusagen gegenseitig hochgeboten und der am meisten geboten hat, der hat sie gekriegt. Und der hat dann, egal ob der Ertrag und das Einkommen der Leute gerade gut war oder schlecht, ob gerade Rezession war, Wirtschaftskrise oder Boom, ob Missernte da war oder voller Ertrag, die mussten ihren Zahlungen an die Römer abgeben, egal wie der Ertrag der Leute gerade war. Sprich, die Römer hatten ihre sichere Einnahmequelle, die hatten absolute Planungssicherheit und die Leute, wenn es ihnen mal schlecht ging, dann haben sie geblutet finanziell ohne Ende. Und die Römer haben sie ausgebeutet, absolut brutal. Und es gibt vielleicht keinen, der so verhasst war in der Bevölkerung wie die Zöllner, vielleicht sogar noch verhasster als die Römer selber, weil sie sind ja eigentlich, sie gehören doch eigentlich dazu und sie haben ihre Leute so ausgebeutet auf eine ganz fiese Art und Weise. Zöllner wurden, wenn jemand sagt, okay, ich mache mit jetzt hier bei der Zöllner-Sache, es gab so Hauptzöllner, die hatten dann so die Hauptstelle gepachtet und ihre Mitarbeiter, man kann zum Beispiel Zachäus war so ein Oberzöllner, hier Levi, auch Matthäus genannt, der war so ein normaler Zöllner. Wenn einer sagte, okay, ich werde jetzt Zöllner, dann wurde er sofort aus der Gemeinde ausgeschlossen, sofort. Die Gemeindeleitung hat gesagt, hey, wenn eine Frau mit einem Zöllner verheiratet war oder wenn der Mann plötzlich Zöllner wurde, hey, du darfst dich sofort scheiden lassen. Das ist das, also wenn es einen Scheidungsgrund gibt, dann diesen. Der durfte sofort keine ehrenamtlichen Mitarbeit irgendwo mehr machen. Der durfte noch nicht mal Spenden zahlen an eine gemeinnützige Organisation. Und so war, die waren total isoliert, waren zwar steinreich, aber eigentlich keiner wollte was mit ihnen zu tun haben. Nur ein paar Leute von zweifelhaftem Ruf, die eigentlich auch nichts mehr zu verlieren hatten und die eigentlich auch ja, bei allem Glaubenssachen gar nichts mehr mit am Hut hatten. Das sind die Zöllner. Jetzt könnte man noch einmal fragen, okay, woher wussten eigentlich die Pharisäer, dass Jesus bei der Party war? Waren die selber auch bei der Party? Nein, auf gar keinen Fall. Es war überhaupt nicht möglich, überhaupt in das Haus zu gehen. Pharisäer haben wirklich auch so ein Motto gehabt, wir wollen uns reinhalten, auch durch raushalten. Wenn die auf einer Hochzeit waren, haben die vorher erkundigt, okay, wo werde ich denn sitzen? Kann ich da sitzen? Wer sitzt links neben mir? Wer sitzt rechts neben mir? Ich werde da nicht neben irgendwelchen Assis sitzen. Reinheitsgebote, gerade was für Hygienevorschriften angeht, da waren sie super stark. Wie Sachen abgewaschen wurden, wie Sachen sauber gemacht wurden. Reinhalten. Wir wollen heilig sein. Woher wussten, dass da eine Party war? Nee, die waren natürlich nicht da. Die haben nur davon gehört. Da war wieder eine Riesenparty. Man hat ja irgendwie vielleicht die Leute gehört, wie sie singen, wie sie labern, unterhalten. Dann war das sicher auch noch draußen auf dem Hof und dann spricht sich das rum. Und Jesus war da. Jesus und alle seine Leute. Dann finde ich es irgendwie auch ganz merkwürdig, dass die Pharisäer noch nicht mal Jesus ansprechen, sondern seine Leute. Also sie gehen nicht direkt zu ihm, sondern sprechen rum. Wie können denn euer Meister? Wie kann er sowas machen? Das ist echt, das geht doch gar nicht. Und jetzt fragen wir uns, warum ärgern sie sich so darüber? Jetzt denkt man ja vielleicht, das ist doch eigentlich klar. Auch da möchte ich nochmal sagen, so ganz klar ist das noch nicht. Die Pharisäer, auch da sind die eigentlich so dicht dran. Sie glauben an Umkehr. Sie glauben daran, dass man von neuem anfangen kann. Sie glauben daran, dass man neu starten kann. Jesus spricht mit ihnen und bescheinigt ihnen sogar, ihr glaubt sogar an Evangelisation, ihr glaubt sogar an Mission, ihr glaubt so, ihr geht sogar in andere Völker, um Leute fürs Judentum zu gewinnen. Ihr seid sehr, sehr fortschrittlich. Ihr glaubt an Umkehr. Ihr glaubt an Neuanfang. Das war eigentlich nicht das Problem. Das Problem war eigentlich, dass das den Pharisäern alles ein bisschen zu schnell ging. Da ist einer, noch nicht mehr der Oberzöllner, der jetzt sagt, okay, ich verlasse alles und geht irgendwie mit Jesus. Und das ist ja noch die Frage, ob der das auch wirklich macht. Zieht der das wirklich durch? Und dann kommen jetzt, aber alle anderen kommen auch mit dabei und Moment, das geht jetzt echt alles zu schnell. Und jetzt, und du predigst vielleicht noch nicht mal bei dieser großen Party. Was ist denn da los? Jesus, das kannst du noch nicht machen. Bei Jesus war der Wert von Reinheit und Heiligkeit auch super, super hoch. Super hoch. Meiner Ansicht nach sogar noch höher als bei den Pharisäern. Die Bergpredigt ist ein absoluter Top-Level. Und doch ist, glaube ich, das Problem, dass Jesus, der Top-Wert, ist nicht Heiligkeit und Reinheit, sondern es gibt noch was da drüber geht. Und das ist Liebe zu Gott, zu sich selber und zu anderen Menschen. Und ich glaube, das, was die Pharisäer haben gesagt, hey, was riskierst du da? Hast du nicht Psalm 1 gelesen? Wohl dem, der nicht da sitzt, wo die Spötter sitzen. Und du sitzt mitten da drunter. Du kannst doch nicht direkt hier so, was riskierst du da? Sollen die jetzt noch alle in den Gottesdienst kommen? Wenn die vorher mal wirklich Umkehr gemacht haben, wenn die mal wirklich angefangen haben und mal auch sich verändert haben, dann können die doch auch vielleicht auch wieder mit dabei sein, klar. Aber haben die schon genug Reue gezeigt? Das geht doch viel zu schnell. Und man kann sehen, dass in dem Lukas-Evangelium, Lukas hat das hier beschrieben, bis dahin waren die Pharisäer bei den Jesus-Veranstaltungen eigentlich immer so ein bisschen wohlwollend dabei. Eigentlich ist Jesus einer von uns. Und ab da kippt das. Ab da haben sie die Nase voll. Ab da wenden sie sich von Jesus ab und sagen, nee, da machen wir nicht mehr mit. Vorher hat man inhaltliche Diskussionen, hat man irgendwie auch mal vielleicht auch ein paar streiterische Auseinandersetzungen, aber hat sich auseinandergesetzt. Aber ab da wenden sie sich von ihm ab und das hat sie so enttäuscht. Und ich kann mir das vorstellen, dass sie sich gefragt haben, Herr, willst du jetzt, dass hier die, dass etwa unsere Kinder mit den Zöllnerkindern jetzt hier irgendwie das Saufen lernen und das Kiffen lernen? Was riskierst du denn da? Und auch das ist so eine Sache, die auch in Kirchen manchmal natürlich auch eine Sache ist, wo wir uns auch wünschen, dass Leute, die mit Jesus nichts zu tun haben, dass sie Jesus kennenlernen, dass sie in Gemeinde kommen, dass da auch Leute sind in der Gemeinde, möglichst nicht wir, dass in der Leute in der Gemeinde sind, die sich auch um die Leute dann kümmern und dann irgendwie denen auch mit denen reden und dann auch diesen Heiligkeitslevel, den wir halt in jahrzehntelanger Arbeit mit dem Herrn und Nachfolge erreicht haben, dass die den halt auch innerhalb von wenigen Monaten doch auch irgendwie erreichen. Und nicht selten ist es dann so, wenn das dann aber nicht so erreicht wird, dann oder vielleicht auch irgendwelche Geschichten erzählt werden, wo man denkt, ach du Schreck. Also ich erinnere mich an eine Geschichte, Walter Heidenreich hat das auch mal in seinem Buch geschrieben, so ein Leiter aus Lüdenscheid, dass am Anfang, als sie Christ geworden sind, hatten sie in der Bibel gelesen, dass man 10% seines Einkommens mindestens so als Anfang mal spenden sollte. Das, was man hat, 10%, soll man dem Herrn geben und teilen auch mit seinen Brüdern. Und so haben sie das gelesen, haben gesagt, 10%, und so haben sie das umgesetzt und haben auch 10% von ihren Dope an die Geschwister verteilt. Und das als ja, Geschichte erzählt zur Ehre vom Herrn. Und das ist natürlich, wo viele Leute im Herzen auch vielleicht so sich alles umdrehen und denken, das geht doch nicht. Das kann ja wohl nicht sein. Oder andere Leute dann Geschichten erzählen, man mal keine Ahnung, was weiß ich, irgendwelche anderen skurrilen Geschichten und sagen, ja, und dann haben wir da im FKK-Urlaub und so weiter, waren wir dann da noch und Halleluja. Andere dreht sich das Herz um, denken, das geht doch nicht. Und dann ist es auch ganz häufig so eine Sache, dass dann viele sagen, kommen dann zu den Ältesten, ihr müsst mal mit denen reden. Also mit denen muss mal jemand reden. Ist mal ein bisschen fies, warum das immer die Ältesten sein sollen. Weil es eigentlich in der Bibel auch mal steht, ermahnt einander. Und manchmal ist es viel, viel besser, wenn irgendwie jemand, der wirklich mit jemandem befreundet ist, mal anspricht, als wenn das die Ältesten tun. Manchmal ist das sogar so, schon so, wir haben uns mal irgendwie, habe ich gesagt, hey, darf ich würde dich gerne mal besuchen. Und dann direkt so, was habe ich falsch gemacht? Jemand von den Ältesten will mich besuchen. Und da gibt's manche Leute, die haben schlaflose Nächte davor. So, oh Mann, wie wird das werden? Oder jemand hat mir gesagt, wir würden ja auch gerne mal als Älteste bei dir vorbeikommen. Und dann wurde dann auch gesagt, ja, aber dann, ich möchte mindestens einen Gesprächsmoderator dabei haben. Warum das denn? Ja, wenn ihr als Älteste mich besuchen wollt. Ich sage, aber ist nichts Schlimmes. Ah, nee, doch, ist mir lieber, wenn da jemand dabei ist, der auf Gesprächsfairness achtet. Nein, nein, vertrau mir mal. Wir haben nichts Böses vor. Ermahnt einander in Liebe. Bringt einander weiter. Bringt einander zurecht. Ja, und das Anliegen, was die Leute hatten, das war total gut. Heiligkeit, Reinheit ist total ein hoher Level, auch bei uns. Und ich komme ja auch manchmal, also das sage ich jetzt mal echt hier, auch manchmal wirklich wie der konservativste Alien unter euch allen vor. Und ich glaube manchmal, also auch einige Leute, auch immer mal wieder in Gesprächen gibt es Leute, die auch schon fast entsetzt sind, an was ich glaube, was richtig ist. Das, echt? Und dann irgendwie, da bist du aber echt sehr oldschool, aber ist das denn nicht irgendwie eigentlich, das kann man doch heutzutage nicht mehr oder sind wir nicht darüber weg? Und ja, das, ich glaube, dass das in dem Buch steht und ich könnte es dir auch zeigen oder auch warum. Und aber es ist vielleicht nicht die Frage, um was geht's denn jetzt? Geht's um Heiligkeit oder geht's um Menschen zu lieben? Und die Botschaft ist, bei Jesus ging es nicht um entweder oder, sondern es ging um beides. Und wir müssen diese Spannung ein Stück weit ausleben, ein Stück weit ertragen, Und trotzdem löst Jesus sie eigentlich auch in der Geschichte auf. Er sagt in dem Text selber, hey Leute, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Und ich finde das total super. Er bezeichnet sich als Rabbi. Er ist ein Jude durch und durch. Und er sagt hier, ihr seid doch eigentlich auch Rabbis, ihr seid doch auch Ärzte. Und wenn wir sozusagen alles Ärzte sind, die aber eigentlich nur noch auf Ärztekongressen sind oder Podcasts machen und dort irgendwelche Sachen erklären, aber eigentlich mit Kranken nichts mehr zu tun haben, was sind wir denn dann für Ärzte? Ein Arzt ist jeden Tag mit kranken Menschen zusammen. Klar, der geht ein Risiko ein. Der hat ein Risiko, dass er selber auch angesteckt wird. Gerade wenn es um irgendwelche Sachen sind, die von einem zum anderen übergehen können. Erkrankungen. Ein Arzt setzt sich irgendwie in der Gefahr aus. Und auch das, wenn ich mir vorstelle, dass, keine Ahnung, mal wirklich 100 Leute in den nächsten Jahren sich für Jesus entscheiden in dieser Stadt. Und die kommen dann dazu und die bringen ihre Werte mit und da wird vieles dabei sein, wo wir denken, nee, Moment, eigentlich ist das ganz anders und das, dann wird es ein Prozess sein und der wird uns herausfordern, auch was von Freitag auf Sonntag hier passiert ist, wo hier eine Party war, wo selbst auch eingefleischte Partyleute gesagt haben, oh, das war aber eine wilde Party. Aber auch jetzt von Freitag auf Sonntag, ich habe so gute Gespräche über Jesus gehabt. Ich habe sogar mit Leuten über den Zehnten gesprochen. Irgendjemand sagte mir, boah, ich habe jetzt eine Firma gegründet und wenn das Erfolg hat, ich werde euch unterstützen. Und ich habe, dann kamen wir irgendwie auf den Zehnten, habe ich mir erzählt, dass das echt eine gute Sache ist und dass Gott uns segnen will. Und oder mit anderen Leuten über Jesus ihm einfach mal davor geschwärmt, weil Leute sagten, ach, in Kirche finde ich echt doof. Und ich so, aber Jesus ist super. Und habe ich mal gesagt, hey, darf ich dir mal 3 Minuten von Jesus vorschwärmen, warum es absolut Sinn macht, wo es ein paar unbestreitbare Tatsachen gibt, warum es sich lohnt, sich mit Jesus auseinanderzusetzen. Das war richtig, richtig gut. Es geht nicht um entweder oder, es geht um beides. Diese Geschichte wird 3-mal in der Bibel erzählt, in Matthäus, Markus und Lukas. Bei Matthäus gibt es noch einen Zusatz, wo Jesus den Pharisäern noch etwas sagt. Und das ist ein bisschen hart. Er sagt zu ihnen, geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Und er zitiert ein Hosea, ein Buch aus dem Alten Testament. Geht hin und lernt, was das heißt. Das ist eine harte Aussage, wenn du das sozusagen einem anderen Theologen, Gelehrten sagst. Geh weg und lern erstmal selber, was das heißt. Das ist eine krasse Ansage. Ich will Barmherzigkeit, ich will weiche Herzen. Und nicht Opfer. Jesus relativiert hier nichts. Er nennt nicht krumme Sachen gerade. Aber er sagt, worauf es Gott in erster Linie ankommt. Klar will Gott Opfer. Das steht im Alten Testament total. Ja, klar will Gott, dass wir auch Dinge abgeben, dass wir gerne Dinge teilen. Aber das, was Gott will, sind weiche Herzen, barmherzige Herzen, die Leute annehmen, erstmal so, wie sie heute sind. Und eine der Sachen, die ja auch eigentlich so der Skandal ist, dass die Pharisäer, die sich hier vielleicht in Lukas 5 von Jesus echt abwenden und sagen, nee, wir haben auch geguckt, ist er der Messias? Aber nach der Nummer sind wir uns sicher, er ist es nicht. Wer mit solchen Leuten rumhängt, der kann es nicht sein. Und sie, die eigentlich die Guten sind, sind die, die Jesus später ans Kreuz bringen. Ich will Menschenliebe. Ich will, dass ihr Leute seid, die Menschen lieb haben. Es gibt ja Leute, die einfach die Nase voll haben von Menschen. Menschen können auch total nervig sein. Und ich kann Leute verstehen, die sagen, boah, ich habe keinen Bock, ich muss nur noch raus, ich will in die Einsamkeit, ich habe sowas von keine Lust mehr auf Menschen. Vor allem nicht auf solche Menschen, wie sie manchmal reden in öffentlichen Verkehrsmitteln, wie die jungen Leute reden, wie die unterwegs sind. Da will ich mich raushalten, mit denen will ich nichts zu tun haben. Ich will, dass meine Welt auch so ein Stück weit heil bleibt. Ich kann das so verstehen, denn eigentlich will ich das auch. Und doch will Gott auch warme Herzen, barmherzige Herzen, Leute, die Menschen mögen und dass wir diese Menschen mit offenen Armen empfangen und uns nicht abwenden. Amen.